gut Autorität und Vollmacht. Jetzt kannst du das Ding wieder anladen. Haben wir schon ein paar Sachen gehört. Ich möchte einfach nur kurz das bisherige zusammenfassen. Also das Erste, was wichtig ist, dass wir bei ihm sind, bei Jesus sind. Matthäus 10, Vers 1 haben wir gelesen, was heisst, und er rief sie, seine Jünger, zu sich. Und nachher heisst es erst, und er gab ihnen Vollmacht über Krankheiten, Dämonen und so weiter. Und dann sind sie gegangen. Also das zu ihm kommen, habe ich gemerkt, das ist wirklich ein Schlüssel. Das haben wir auch am letzten Wochenende in der Retrette vor allem erlebt, einfach zu ihm kommen. Und ich bin natürlich auch inspiriert gewesen durch die Inspirationsreise, die ich vor 14 Tagen nach Augsburg machen konnte, mit ein paar Leitern aus der Region hier, wo wir in das Gebetshaus sind gegangen, von Johannes Hartl. Und einfach zu ihm kommen, das ist das, was ich aus der Reise herausgenommen habe, was mich sehr berührt und herausgefordert hat. So die Frage, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich in der Gegenwart von Gott? Und wie viel Zeit verbringe ich sonst irgendwo? Und damit will ich nicht ein dualistisches Weltbild fördern, also was so in zwei Teile geteilt ist. Da ist das Reich von Gott und da ist die böse Welt. Weil wir bewegen uns ja immer in dieser Welt. Aber das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist das ist eine Frage vom Herz, oder? Wie viel Zeit verbringe ich in der Gegenwart von Gott? Und in diesem Gebetshaus dort in Augsburg, dort habe ich 24 Stunden lang Anbetung, Gebet, Fürbitte. Du kannst jederzeit dort reingehen. So ein Raum, wo einfach angebetet wird, wo Worte gelesen werden, wo in verschiedenen Stile, wo man einfach kann sein kann, ihr Gegenwart von Gott. Und es geht nicht um das Gebetshaus dort. Ich glaube, das Tiefste, das ist meine persönliche Überzeugung, wir müssen nicht Gebetshäuser bauen, sondern Gott hat sich schon ein Tempel gebaut. Gott hat sich selber schon ein Gebetshaus gebaut, wo er möchte angebetet werden. Und das bist du, und das bin ich, und das sind wir, und das ist seine Gemeinde, das ist sein Volk, das ist sein Tempel, wo er drinnen möchte angebetet werden, wo wir in seiner Gegenwart sind, Tag und Nacht. Auch wenn du am Arbeitsplatz bist, auch wenn du schlafst, auch wenn du in der Schule bist, wenn du daheim bist, mit den Kindern, wo man ärger ist. Das ist die Dimension, das Volk von Gott, wo ständig der Gott in der Feuersäule, in der Nacht oder in der Wolkensäule am Tag einfach da ist, in der Gegenwart von Gott, und wenn du durch die Wüste gehst. Und das ist das, was ich merke, das ist wie ein Schlüssel nachher auch zur Vollmacht. Bei ihm sein, zu ihm kommen, zu seinen Füßen sitzen, sehen, wer er ist, aus dem Frieden, aus der Ruhe raus, dann können zu agieren und zu arbeiten. Und Jesus selber hat sich immer wieder solche Zeiten genommen, wo es heisst, er ist am Morgen ganz früh aufgestanden, ist an einem einsamen Ort gegangen, wo er einfach Gemeinschaft mit seinem Vater hat. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und das Zweite, das habt ihr ein bisschen rausgehört, vorhin aus diesen Berichten vom Wochenende, eben, dass wir uns aus dem Wort von Gott nähren lassen. Dass wir das Wort von Gott nicht nur kennen, intellektuell, sondern dass wir das als geistliche Nahrung nehmen können und für uns können, zu einer Quelle der Offenbarung wird. Nachher haben wir gesehen, dass nicht eine eigene Macht ist, Autorität und Vollmacht, sondern es ist eine delegierte Autorität. Also das heisst, ich stehe nicht in meinem eigenen Namen, in meiner eigenen Stärke, in meiner eigenen Kraft her, sondern ich bin ein Gesendeter von Gott. Ich bin ein Gesendeter von einer höheren Autorität als mir selber und ich vertrete letztendlich diese Autorität und nicht mir selber. Wenn ein Polizist keine Uniform an hätte, dann wäre es einfach ganz ein gewöhnlicher Mann. Und dann könnte er da auf die Straße gehen und ein bisschen etwas winken. Und die Leute würden alle denken, was ist das für ein Double, das aus dem Weg. Aber wenn er die Uniform anlegt, die ein Zeichen ist von der Einsetzung, von der Autorisierung, dann tut das Auto halten und reagieren, wenn er etwas macht oder sagt. Nachher haben wir gesehen, dass Vollmacht uns gegeben ist, von Gott her, und dass das nicht abhängig ist von unserer Reife. Wir haben das im Beispiel vom Simson gesehen, der hat von Anfang an, ist der wie ein Gesalbter, ein Geweihter von Gott gewesen und hat übernatürliche Kraft gehabt. Obschon er sich nachher sehr unreif in seinem Leben verhalten hat. Also das ist so ein Bild, das eben auch jedes Kind, wenn es Jesus nachfolgt, mit der Autorität, mit der Vollmacht ausgerüstet ist. Du kannst schon als Zehnjähriges in Sprache beten. Merci vielmals, Marli, so für die Ermutigung, und glaube gerade für euch Kinder. Ihr seid genau gleich geistliche Wesen wie die Erwachsenen. Oh, da gibt es nichts, was euch fehlt. Auch wenn du in der Pubertät bist und es ein bisschen durcheinander ist, zentern und zanger und manchmal nicht so recht weißt, aber der Gott liebt dich, der Gott hat dich ausgerüstet mit genau der gleichen Autorität wie jedes andere noch. Wenn nachher aber Reife dazukommt zu dieser Autorität, dann kommt natürlich der Power. Das haben wir gesehen, das ist das Bild vom König David, der hat auch unreif angefangen. Dort, als er da gegen Goliath gekämpft hat, war er noch Teenager-Bub. Aber nachher, als er durch den Prozess von Reife ist gegangen, von Verfolgung, von Ablehnung, hat ihn Gott in diesem Prozess zu dem König vorbereitet, der ihn dann ein Mandat nehmen konnte und regieren konnte. Das hat dann mit Reife etwas zu tun. Es ist tragisch, wenn man nur wie in dieser Autorität bleiben und nicht unserem Prozess von der Reife hergeben, dann kann uns Gott sein Erbe letztendlich nicht anvertrauen. Das ist das Tragische. Dann können wir noch so mit unseren geistlichen Schwertern rumfuchteln und denken, wow, wie cool ist das. Aber es bewirkt nachher nicht wirklich etwas im Reich von Gott. Und jetzt gehen wir nochmal zurück in ein bisschen allgemeine Fragen und Themen. Das war jetzt die Zusammenfassung. Autoritätsbereiche. Ich habe gemerkt, es gibt eigentlich drei Bereiche, wo wir Autorität von Gott bekommen haben. Und der erste Bereich, das sind wir selber. Du hast Autorität bekommen über dein eigenes Leben. Und dass du das sollst verwalten. Und das ist unsere erste und wichtigste Herausforderung. Also, dass ich mir selber, dass ich Entscheidungen treffe. Ja, das ist so morgen früh. Oder wenn du aufstehst, das kannst du wählen. Welches Knöpfchen drücke ich da? Elena, welches wählen wir? Welches würdest du nehmen, so, am Morgen aufstehst? Du kannst wählen. Das in Mitte, das kommt, oder? Ich würde das nehmen. Ich bin heute fröhlich. Auch wenn ich vielleicht noch ein bisschen mies gelohnt aufstehe, aber dieser Tag ist ein guter Tag, wo Gott ist bei mir. Das ist eine Entscheidung. Oder wie es Regula erzählt hat, oh, dass die Umstände sind wieder so schwierig, heute gibt es sicher einen miesen Tag. Ich schaue auf die Umstände und auf die Schwierigen. Du wählst da schon mal rechts, der Wetsch, oder? Und so ist der Tag nachher auch. Oder ich kann sagen, ich schaue nicht auf das Schwierige von meinem Leben. Und ich sage, ich freue mich an meinem Gott, ich wähle das Smiley. Und wir sind nicht Opfer von unseren Launen. Also das ist Selbstbestimmung. Und nachher gibt es einen weiteren Bereich. Das oder diejenigen, wo Gott uns anvertraut hat. Die Bereiche oder die Menschen, die er uns gesetzt hat, die wir Verantwortung tragen. Jetzt bei den Kindern, wer könnte das sein? Für wen oder für was haben wir Verantwortung? Wir haben nämlich alle schon Verantwortung über gewisse Sachen. Damals würdest du sagen, für was hast du Verantwortung? Daheim. Hast du auch Ämter?
Ja.
Aha. Und wer ist zuständig, dass die erfüllt werden? Aha, du selber, super. Also bist du verantwortlich für ein Ämter zum Beispiel? Oder gibt es Kinder, die Aufgaben haben in der Schule? Gibt es das? Wer ist verantwortlich für die Aufgaben? Du selber, oder? Nicht die Lehrerin, nicht der Lehrer, auch nicht Mama und Papa, auch wenn die manchmal helfen. bis hin, dass sie am Schluss die Aufgaben selber gemacht haben. Das ist ein anderes Thema. Also wir haben eine Verantwortung, die wir haben. Und wenn du jüngere Geschwister hast, dann hast du nämlich auch eine Verantwortung für dich. Du bist nämlich ein Vorbild. Auch dann, du bist der grosse Bruder von Jaro, du bist ein Vorbild. Der macht alles, was du machst, macht er dir nachher. Sie dürfen es bewusst, die grösseren Kinder, dass ihr Vorbilder seid und dass ihr eine Verantwortung, ein Mandat habt, auch für eure jüngeren Geschwister. Aber auch hier in der Gemeinde, für die kleineren Kinder, seid ihr die grösseren Kinder die Vorbilder, gell? Und natürlich, da können wir jetzt weitergehen, wenn du Eltern bist, du hast Verantwortung für deine Kinder, es ist hier ein Haus zeichnet noch, du bist vielleicht Hauseigentümer, du hast Verantwortung für ein Haus, du bist vielleicht angestellt, hast Verantwortung in einem Bereich, in einem Job, du hast ein Pflichtenheft, du hast vielleicht Mitarbeiter, die du musst leiten, was auch immer, du hast irgendwo, haben wir alle Verantwortung, die wir müssen. Auch dort haben wir ein Mandat und dort haben wir Autorität und dort haben wir auch Vollmacht. Das ist auch ganz natürlich. Nachher das Dritte, das wäre jetzt das, was man so normalerweise eben nicht mehr meint, die Autorität über die Macht vom Feind. Da haben wir jetzt eben das Bild vom Goliath und vom David. Und ich habe gemerkt, die drei Sachen, die gehören eigentlich untrennbar zusammen. Wir können nicht nur von dem hier reden, und denke, wie können wir da gegen die Riesen kämpfen, wie können wir vollmächtig irgendwo die Macht des Feindes da zurückdrängen, wenn wir im mittleren Bereich und im ersten Bereich unsere Aufgaben nicht gemacht haben. Ich würde sogar sagen, es ist genau in dieser Reihenfolge von links nach rechts, wo es funktioniert. Zuerst müssen wir gelernt haben, Verantwortung für uns selber nehmen. In dem Mass, wo wir für uns selber Verantwortung können nehmen, sind wir auch fähig, auf eine gute Art Verantwortung für andere zu nehmen und andere Sachen zu nehmen. Und in dem Mass, wie wir das geübt haben, sind wir fähig, über die Macht vom Feind Autorität auszuüben. Das heisst, wer will Ältesten werden von einer Gemeinde, soll fähig sein, über sein eigenes Haus, über seine eigene Familie können zu regieren oder dort können verwaltet sein. Und dann ist auch über grösseres Gesetz zu sein. Das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Jesus hat das auch gesagt. Wer im Kleinen treu ist, dem wird grösseres anvertraut. Und das ist genau das. Also fang an bei dir selber. Und nachher fang mit diesen Bereichen an, treu sein, die dir schon gegeben sind, wo du schon jetzt drinnen bist. Und dann wird Gott dir mehr Verantwortung und mehr Autorität auch gegen aussen können geben. Und er wird dir das geben. Jetzt schauen wir zuerst mal an, wie übt denn Gott selber Autorität uns gegenüber aus. Das ist jetzt vielleicht noch ganz wichtig, so ein Zwischenschritt. Oder? Also wie fühlt sich das überhaupt an, wenn jemand Autorität auf eine gute Art nimmt, weil wir haben ja alle mehr oder weniger auch verdrehte Vorstellungen, was das heisst, jetzt Autorität auszuüben. Und gerade wenn es in den Bereich kommt, von Autorität auszuüben über andere Menschen, sind wir auch immer wieder in der Gefahr, dass wir das auf eine falsche Art machen. Und darum ist es wichtig, dass wir anschauen, wie Gott die Autorität auch uns gegenüber anwendet. Zuerst, Gott geht ein Risiko ein. Also Gott hat Adam und Eva in ein Paradies hineingesetzt, gestellt und hat dort einen schönen Zaun drumherum gebaut, dass ja keine Schlange reinkommen kann und nichts Schlimmes. Und hat alle schädlichen, giftigen Sachen beseitigt. Der Baum vom Erkenntnis von Gut und Böse ist selbstverständlich außerhalb von diesem Zaun, dass diesen Leuten ja nichts passieren kann. Die haben ja noch gar keine Ahnung, die sind noch unerfahren, die muss man beschützen. Ja, das ist jetzt Pädagogik, das ist jetzt so Wattenpädagogik. Oder wo die Kinder vor allem möglichen schlechten, negativen verschonen und ja, nicht, dass sie in eine Versuchung kommen. Und Gott ist hier einfach relativ risikofreudig. Das setzt mit in den Garten rein, den Baum von Gut und Böse, von der Kenntnis von Gut und Böse. Und seht diesen zwei, hört gut zu. Esset nicht von dieser Frucht. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr sterben, dann müsst ihr sterben. Mit dem Risiko, dass sie von dem essen. Und das ist für mich mein erster wichtiger Punkt, wenn wir Sachen anvertraut haben bekommen, ein Risiko, dass die das verholen können. Dass die das verpassen. Dass die nicht folgen. Und natürlich hat Gott auch einen Plan für das gehabt. Er ist ja das Risiko eingegangen, weil er es bewusst hat, weil er auch damit hat gerechnet. Aber das ist die Freiheit. Und das ist von dem, was wir noch am Mittwoch geredet haben. Das ist die Freiheit, die Gott seinen Menschen gibt. Gott will keine Marionetten. Gott will keine ferngesteuerten Roboter, die einfach müssen folgen und gar nicht anders können. Natürlich, das löst ganz viele Fragen aus. Warum gibt es überhaupt Böses in der Welt und so weiter? Warum lässt Gott das zu? Er lässt das zu, weil er uns als Gegenüber geschaffen hat. Er schuf den Menschen nach seinem Bilde. Er möchte, dass wir mit ihm eine Beziehung haben können. Eine freiwillige Beziehung. Und nicht zu Sklaven hat er uns gemacht, sondern zu Söhnen. Nicht zu Robotern und Marionetten, sondern zu Menschen, die Entscheidungen treffen können, die wählen können. Wollt ihr mit dem Gott Beziehung oder wollt ihr das nicht? Wollt ihr in dieser Gegenwart sein oder wollt ihr das nicht? Wollt ihr sein Wort ernst nehmen, das hören und befolgen? Oder ignoriere ich das? Und was passiert, wenn ich es ignoriere? Dann hat es dann Konsequenzen. Das ist die liebe Welt, das habe ich schon gesagt. Was sind die Konsequenzen? Ah, da. Ja, ich tue da mal ein bisschen, das ist einfach so ein bisschen Aufzählung. Ich muss schauen, dass ich da einigermaßen Schritt halte mit meinen Vorlagen. Also Liebe und Freiheit, das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Und das hat Konsequenzen, wir gehen nicht noch in der Reihe nach. Das ist wirklich etwas, wo Gott nachher so durchzieht. Dass er nicht, ich habe schon gedacht, dass es selber ein bisschen schwierig ist und jetzt hätte ich gleich von dieser Frucht gegessen und ja, irgendwie will ich jetzt gleich nicht, dass du aus diesem Paradies raus müsst und ja, jetzt drücken wir nochmal ein Auge zu, ja, es ist gut, jetzt könnt ihr noch ein bisschen drinnen bleiben, aber jetzt wirklich, aber jetzt nicht noch einmal, hä? Nein, eben nicht. Gott steht zu seinem Wort. Das, was er sagt, meint er und es hat Konsequenzen. Und die Konsequenzen, die tragen wir, die trägt nicht er. Er zieht uns sozusagen zur Eigenverantwortung. Also wir haben Entscheidungsfreiheit. Und das gesehen, das hat mit Liebe und mit Freiheit zu tun. Und Gott ist sich seiner Position bewusst. Er ist von Anfang an Gott und wir sind von Anfang an Mensch. Da gibt es ein Autoritätsgefälle. Das ist nicht einfach so, wir sind ein bisschen Kumpels und ist schon ein bisschen gut und wir können ein bisschen... Nicht so tragisch und so, oder? Das ist nicht einfach nur der Kuschelpapa, sondern er ist auch der heilige Gott. Der, der sagt und es wird. Und dem sein Wort, das nicht verrückbar ist, das gilt und das Konsequenzen hat, wenn wir uns nicht daran halten. Gott ist aber auch der, der immer wieder eine neue Chance gibt. Und das ist wichtig. Auch wenn wir es verholt haben, auch wenn wir versagt haben, auch wenn wir Sachen gemacht haben, die total daneben sind gegangen. Er kommt, er ist nicht der, der mit Anklage und Vorwurf und solchem Zeug daherkommt. Und das ist auch wieder ganz wichtig. Gell? Ich habe es ja gesagt, du sollst nicht, warum hast du nicht? Jetzt hast du es eigentlich, jetzt kannst du auch außerhalb von diesem Paradies, jetzt kannst du gerade selber schauen, oder? Und ich will nichts mehr mit dazu haben. So ist Gott nicht, oder? Sondern er gibt immer wieder eine neue Verheißung schon dort und er gibt eine neue Chance. Und die gibt er immer und immer und immer wieder. Im Volk Israel gibt er immer wieder neue Chancen. Auch die versagen kläglich. Er gibt immer wieder neue Chancen, neue Möglichkeiten, zurückzukommen zu dem Herz, zurückzukommen in den Bund. Und er gibt letztendlich sich selber, sein eigenes, sein Liebste Jesus Christus her und sagt, und jetzt gebe ich mich ganz her, dass ihr wieder zurückkommen könnt zu mir. Aber auch hier in dieser völligen Freiwilligkeit. Er steht zu seinem Wort und tut, was er sagt. Das ist, haben wir vorher schon ein bisschen gesagt, das ist eine wichtige Eigenschaft von Gott. Und er konfrontiert Sünde. Er tut nicht Sünde schönreden. Versagen nicht schönreden. Das ist schon eine wichtige Eigenschaft, wenn wir Verantwortung haben für andere. Versagen wird als Versagen benannt, das müssen wir nicht schönreden. Also wird nie so Väter in einen Teenager gielen, die irgendeinen Blödsinn machen, sagen, das ist nicht so schlimm, weil wir jung waren, das haben wir auch gemacht. Und ja, da muss man über die Stränge hauen und so. Und die sind am Drogen nehmen und am Saufen oder weiss ich was. Also was ist das für eine Hilfe nachher? Wenn man Sünde nicht mehr Sünde nennt, wenn man es schönredet oder wenn man es verharmlost oder so tut, ja, das ist nicht so schlimm. Gott ist nicht so, er konfrontiert Sünde. Er spricht es an. Er kommt in den Garten und sagt, Adam, wo bist du? Er nimmt uns ernst mit unserer Verantwortung, die wir haben. Und er fragt, habt ihr jemanden von dieser verbotenen Frucht gegessen? Spricht es direkt an, nicht irgendwie noch lange um ein Heißbrei herumreden. Nachher ist Gott einfach immer wieder der, der das Potenzial in dir sieht und fördert. Er fordert, aber er überfordert nicht. Manchmal fühlt es sich schon ein bisschen an nach Überforderung, aber er weiss, wie viel das wir verleiden mögen. In der Bibelschule, wo Kathrin dann war, haben sie auch von denen geredet. Sie sagen, also Gott dehnt uns. Also er mutet dieses Mass zu, wo wir das Gefühl haben, jetzt hängt er uns gerade nicht mehr aus. Aber er weiss genau, wie viel das man verliert. Das macht man beim Sport ja auch. Man tut dehnen, also das heisst, man tut mal bis es fällt. Und erst, wenn es zieht, ist, nützt etwas. Wenn es noch nicht zieht, ist es nicht sehr hilfreich. Also das ist die Art von Gott. Und das ist wichtig, dass ihr das nicht verwechselt mit Leistungsdruck oder mit Verlangen. Oder? Du musst jetzt. Du musst es lieber nicht irgendwann nicht mehr. Sondern mehr das Ding von, da steckt mehr in dir. Da ist etwas und das will ich sehen, das will ich vorholen. Da ist mehr Potenzial in dir drin. Du lebst unter deinem Niveau. Komm, streck dich aus. Gib dem Geist Raum. Das ist da, wie Gott uns erzieht oder mit uns unterwegs ist. Und was Gott immer wieder macht, er spricht Identität zu. Du bist mir wichtig. Du bist mein Sohn. Dir seid mein Volk. Und das ist ganz wichtig, wenn wir Verantwortung haben über Bereiche, dass wir Identität zusprechen. Unseren Kindern gegenüber, unseren Mitarbeitern gegenüber. Egal, wo du Verantwortung hast. All diese Sachen sind wichtig. Also so tut Gott. Sind das alle? Ah, da kommt noch eins. Er sucht immer die Herzensbeziehung. Genau. Also Gott geht es letztendlich nicht um Leistung und um Perfektion, um dass du es richtig machst, sondern ihm geht es letztendlich immer um die Herzensbeziehung. Und das möchte ich jetzt einfach mal so gut, ich einfach stehen. So wie du Eltern bist, deinen Kindern gegenüber. He? Das ist so, wie Gott uns gegenüber umgeht. Und ich glaube, so sollten wir unseren Kindern gegenüber umgehen. Wenn du Verantwortung hast in einer Firma, in einer Schule, Lehrer, Lehrerin bist oder wo auch immer, in einem Heim, he? Das ist die Art, wie Gott umgeht mit denen, die ihm anvertraut sind. Ja, und das schauen wir mal, was es für Erziehungsmethoden gibt. Es gibt nämlich zum Glück, oder so wie ich es herausgefunden habe, nur zwei grundsätzliche Erziehungsmethoden. Die eine ist die, die wir jetzt gerade ein bisschen angeschaut haben, Wahlfreiheit. Und die andere, die ist Kontrolle. Und die beiden Methoden, die stehen ziemlich diametral gegenüber. Eben Kontrolle würde so aussehen. Ich bestimme, was geht und du hast zu folgen. Und wehe, wenn du nicht folgst, dann tätschst du. Das ist Kontrolle. Und das andere ist Wahlfreiheit. Du hast eine Entscheidung zu treffen. Du hast ein Mandat. Und du wählst, welchen Wert du wählst, und es hat beides Konsequenzen. Und ich zeige dir die Konsequenzen auf, aber du drehst sie am Schluss. Das ist ein völlig unterschiedliches Konzept, versteht ihr das? Und die schlechte Nachricht, die ich jetzt für euch zuerst habe, unsere Welt funktioniert primär durch Kontrolle. Primär. Fast jedes System, jede Bude funktioniert so. Leistung. Wer du bist, interessiert doch die Chef nicht. Hauptsache die Leistung stimmt, oder? Hauptsache der Auftrag ist erfüllt. Wie es dir geht, interessiert doch niemand. Hauptsache die Arbeit ist rechtzeitig erledigt und du bist im Budget. Sorry, das ist einfach so. Es ist brutal. Unsere Welt funktioniert das gewisse so. Und solange dass du deine Arbeit richtig und sauber und pünktlich machst und im Budget bist, dann kommt da niemand Merci sagen. Das ist selbstverständlich, das erwarten wir, denke ich. Für das zahlen wir dir den Lohn. Da sagt niemand Merci, da sagt niemand du. Ich bin froh, habe ich dich hier als Mitarbeiter. Und wie das Kontrollsystem funktioniert und wie das andere, das schauen wir jetzt noch ein bisschen an. Zuerst die Wahlfreiheit, das haben wir vorhin schon ein bisschen angeschaut. Also die Wahlfreiheit, die muss ja echt sein, gell? Das hier, das ist nicht echte Wahlfreiheit. Oder für die, die es nicht lesen können oder sehen, die Kuh steht da vor einer Entscheidung, sie kann links durch oder sie kann rechts durch, aber hinten geht es einfach zum Schlachthof. Also sie kann wählen, was sie will. Es hat eigentlich die gleiche Konsequenz. Das ist nicht Wahlfreiheit, gell? Also keine Pseudo-Wahlfreiheit, sondern ich muss echt sein und es müssen beide Konsequenzen ersichtlich sein. Gell, so hat Gott, ist Gott mit seinem Volk umgegangen. Er hat euch gesagt, ich lege euch vor, Segen und Fluch. Ihr könnt den Bund wählen, den ich mit euch mache. Dann hat es die Folgen an Segnungen. Ihr könnt den Bund brechen und verwerfen. Dann hat es die Folgen von Fluch in eurem Leben. Ihr wählt. Und was hat das Volk Israel gewählt? Ja, so ein bisschen halb das eine, ein bisschen halb das andere, nachher, bis sie ganz beim anderen waren. Es hat Konsequenzen gehabt. Konsequenzen war, sie hat die Autorität von Gott verloren. Sie waren keine Repräsentanten mehr von seinem Reich. Sie haben sogar ihr Land verloren, ihre Stadt verloren, ihren Tempel verloren. Sie sind verschleppt worden in die Verbannung. Und das hat Gott ihnen alles gesagt. Das wird passieren, wenn ihr nicht treu seid und meine Gebote nicht haltet. Und es hat Konsequenzen. Und er lässt sie die Konsequenzen spüren. Aber er ist noch dort, ihr Gott. Liebe ist immer freiwillig. Du kannst niemanden zu Liebe zwingen oder zu Liebe prügeln. Gut. Auch unter den Geschwistern ist die freiwillig. Jetzt liebe mal deine Schwester! Funktioniert das? Funktioniert nicht. Oder jetzt ehre mal deine Eltern, da steht schliesslich in Bibel. Funktioniert das? Nein, es funktioniert nicht, weil es muss freiwillig sein. All die Appelle, die nur äußerlich sind, nützen letztendlich nicht. Nichts. Johannes 4,18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Und ich glaube, das ist genau das Problem und auch das Prinzip von der, von der Kontrolle. Es letztendlich geht es immer um Angst, oder? Wenn du kontrolliert wirst von jemandem, du hast immer Angst nachher, die setzt dir im Nacken. Aber hier ist die Liebe. Wenn die Liebe regiert, wenn die Liebe der Maßstab ist, wo deine Motivation ist, dann wird es die Furcht, die Angst austreiben. Also das ist ein wichtiger Vers, der zeigt, wo wir etwas stehen. Eben, die Konsequenzen müssen nachvollziehbar sein. Wir können jetzt hier nicht so stark und so detailliert in das hineingehen, die das Buch gelesen, hey, Erziehung mit Liebe und Vision, die wissen jetzt, von was wir da reden. Also, im Erziehungsprozess müssen Konsequenzen für die Betroffenen nachvollziehbar sein. Aber du kannst wählen und beides, was du wählst, hat nachher eine Konsequenz. Also zum Beispiel, du kannst wählen, ob du jetzt dein Ämtli machen willst oder nicht. Wenn du dein Ämtli machst, dann bekommst du das normale Sackgeld. Wenn du es nicht machst, dann bekommst du halt nur die Hälfte oder einen Teil oder gar keins oder ich weiß auch nicht was. Das sind eher so Sachen, die man muss sich überlegen muss, wenn man jetzt in einem konkreten Erziehungsprozess ist. Und man kann das, es ist nicht ganz einfach, das zu überlegen, in welchem Alter ist jetzt welche Konsequenz gut. Aber das ist wichtig, es müssen Konsequenzen sein, die A, für das Betreffende nachvollziehbar sind und B, auch ein gewisses Weh tun. Oder wenn ich irgendeine Konsequenz mache, die nachher wo niemandem wehtut, dann ist das ja okay. Ist das ja nicht so. Also das Interessante ist, dass die Wahlfreiheit und Konsequenzen Beziehung schafft. Ich muss nicht ausflippen, ich muss nicht ausrasten, ich muss nicht verrückt werden, weil jetzt der Dan sein Ämtli nicht gemacht hat, sondern ich ziehe einfach Konsequenzen. Ich sage, okay, wenn du das nicht machst, gibt es halt die Woche einfach für dich kein Sackgeld. Wenn dir das gleich ist, das ist einfach Konsequenz. Ja. Ich liebe dich trotzdem, bin nicht verrückt auf dich. So. Dann Kontrolle. Eben, das habe ich vorhin schon gesagt, das können Kinder sein, das können Schüler sein, das können Angestellte sein. Und das Ziel von Kontrollen ist eigentlich immer, du musst einfach funktionieren. Bitte geh mir nicht auf die Nerven, bitte stress mich nicht und mach einfach dein Zeug. Und zwar so, wie ich das will. Dann ist gut, dann haben wir Frieden, dann ist unsere Beziehung intakt. Funktioniert das so? Das ist eben schwierig, oder? Weil das ist genau das, wo letztendlich geht es nicht um eine Freiheit, sondern es geht darum, ich muss einfach den Willen des anderen tun. Und dann ist der zufrieden. Was passiert jetzt, wenn wir Kinder so sind, oder die Leute, die eine Verantwortung haben? Machen sie jetzt das oder machen sie es nicht? Funktioniert das? Ja, das
funktioniert.
Ja, ganz genau. Oder ist genau die Frucht von Kontrollen, ist genau, du kannst so, es funktioniert das Gewisses. Oder durch Einschüchterung und durch Drohungen und so weiter kannst du schon jemanden dazu bewegen, etwas zu machen. Aber in welcher Haltung macht die Person das nachher? Okay, machen wir es halt, hört sie endlich auf. Oder ich rebelliere, ich wehre mich dagegen. Das Tragische ist, dass wir oft selber Methoden anwenden, die wir selber als Kind erlebt haben. Ob wir jetzt eine gute, schlechte oder eine weniger gute Kindheit erlebt haben oder wie auch immer, wir greifen meistens auf Methoden zurück, die wir selber als Kind erlebt haben. Auch wenn wir die blöd finden, auch wenn wir die ablehnen, wir machen es am Schluss gleich so. Das ist so ein bisschen nüchtern für alle, die jetzt noch keine Kinder haben und noch voller idealistischer Pläne sind. Ich denke, also so machen wir das sicher nicht. Also so wie meine Eltern das gemacht haben, machen wir das sicher nicht. Oder so wie ich das sehe, wie das die oder jene machen, ist ja Katastrophe, machen wir sicher nicht. Ich kann dir eins versprechen, sobald du Kinder hast, macht es dir etwas, wo du vielleicht nicht unbedingt willst, dass es das macht, wo du selber ablehnst, wo du selber nicht gut findest. Und trotzdem machst du es, weil du es irgendwo gelernt hast. Es sind Muster und Prägungen, die du übernommen hast. Von Autoritätspersonen, die in deinem Leben waren. Nachher, wie Kontrolle funktioniert, eben, das geht, nachher geht es um eine Machtdemonstration, es geht nachher um einen Machtkampf. Welcher ist der Stärkere? Welcher kann Leuten schreien, Drohungen bis hin eben zu Schlägen. Und das ist eigentlich immer das klassische Machtkonstrukt, oder? Also zum Beispiel wieder aus der Erziehung. Dann, so, da, ich bin schon ein bisschen bei diesem Beispiel, dass man nicht immer das ansehen. Du hast dann heute das Ämtchen, gell, den Köder rausgetan. Dann macht nichts. Reagiert gar nicht, lässt nicht. Dann, das Köderauto kommt schon gleich, du musst die Säcke rausgetan. Ja, heute keine Lust. Dann, also wenn du jetzt nicht sofort die Ködersäcke rausgetan, und zwar jetzt, also den. Die was? Aha. ja, was genau? Eben, du kannst da näher bis, du kannst da näher hingehen gehen, oder? Dann hau ich den Ring oben runter. Und jetzt tust du endlich und jetzt machst du endlich, das ist schliesslich dein Ämtchen. Und am Schluss, also man sieht das an diesem Gesichtsausdruck da relativ gut da, das geht hier an die Rohlogöschen hinein und da wieder raus, oder? Die soll doch bergen und sagen und machen, was sie will, ist mir doch gleich. Und dann sind wir in dem Kreislauf gefangen, eben in dem Machtkampffall gefangen, wo uns immer wieder, leider auch uns, immer wieder passiert. Maja hat ja von dem auch erzählt, in ihrem Input, wie das dann ist, eben, wenn du kannst ausrasten und wenn die Emotionen in dir innen einfach, wenn es fällt, anfangen zu brodeln, was machst du, wo ist der Notausgang? Das WC, wo man sich kann abreagieren kann. Eine weitere Methode von Kontrollen ist Selbstmitleid. Das ist dann so ein bisschen, wenn alles neu genützt hat. Alle Drohungen, alles Bägen und alle Machtdemonstrationen neu genützt hat. Dann kommt dann auch noch Selbstmitleid rein. Und ich mache alles für euch, den ganzen Tag. Und keinen Dank habe ich für das. Und niemand sagt merci, ihr seid nicht einmal einig, könnt ihr folgen. Oder das Lied kennen wir auch. Das ist nicht wirklich sehr hilfreich. Es ist einfach nachher so Plan B, aber es ist beides Kontrolle.
Also ich darf mich schon nach, das ist hoffentlich ein Mal, das Befreien zu
Also all das, was ich da erzähle, gilt selbstverständlich auch für die Pastoren, die Gemeinden leiten. Nur so. Also. Das Beispiele sind selbstverständlich rein erfunden und haben nichts mit dem realen Alltag zu tun. Also das Problem ist, Maja hat es vorhin schon gesagt, wenn wir so erziehen, wenn wir so umgehen mit den Menschen, die wir Verantwortung für sie haben, kommt es nur zu einer Konditionierung, also nicht zu einem Gehorsam von Herzen, sondern bestenfalls aus Angst. Okay, dass die nicht wieder ausrasten, machen es halt. Dass die nicht wieder durchdrehen, machen es halt. Aber warte, noch wisst ihr was, wenn ihr mal weg seid. Wenn ich hier mal draußen bin, hast du das Gefühl, mach das eigentlich nachher mal. Also das ist das Verrückte, das Brutale. Mit dieser Art von Zieger wirken wir genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Und wir tun das Kind oder die Person, die wir Verantwortung haben, von uns wegstossen. Beziehung leidet. Es kommt nur zu einer Konditionierung, zu einer Angewöhnung, ohne dass das Herz berührt oder verändert ist. Und das Schlimme ist, die Kontrolle erzeugt geradezu Rebellion. Wenn Leute rebellisch sind, hat das sehr oft mit der Kontrolle zu tun, wo sie sich davon befreien wollen. Weil wir nicht so geschaffen sind, Freunde. Wir sind von Gott her zur Freiheit bestimmt. Und nicht dazu, dass wir von anderen Leuten kontrolliert werden. Und das wissen wir, das spüren wir, das erahnen wir. Und jedes Mal, wenn irgendjemand dich probiert zu kontrollieren, wirst du in irgendeiner Form dich gegen das auflehnen. Früher oder später. Du wirst vielleicht am Friedensleben noch ein Stück lang, eine Zeit lang sagen, okay, da mache ich noch mit. Eben einfach um des Friedens willen, aber nicht, weil du wirklich verstanden hast, warum. Nicht, weil du wirklich gehorsam bist. Weil du wirklich dein Herz trifft. Sondern einfach nur dem Frieden zu lieben, aber letztendlich wird es nachher Rebellion erzeugen, wenn wir Leute kontrollieren. Das gilt übrigens so in einer Ehebeziehung. Auch wenn ein Mann das Mandat hat, Vater zu sein, Herr zu sein, Haupt zu sein über die Ehefrau, da kannst und darfst du nie mit Kontrolle machen. Ich bin hier schließlich das Haupt und du hast jetzt zu folgen. Und jetzt sage ich mal, wo es durchgeht. Fühlt sich eine Frau total geliebt, oder? Geht so nicht und umgekehrt auch nicht. Gell? Es gibt auch ganz viele Frauen, die ihre Männer probieren zu kontrollieren. Da wissen die Frauen ganz genau, wie sie da müssen, welche Dinge sie müssen ziehen, dass die Männer dann machen, was sie wollen. Und das ist Kontrolle und da fühlt sich ein Mann nicht ernst genommen und nicht freigesetzt in sein Mandat hinein. Kontrolle zerstört letztendlich Beziehung und das Vertrauen. Jetzt kommt die Pädagogik von Gott. Das ist ein interessanter Vers. Mit dem schließen wir dann nachher da schon gleich. Und zwar haben wir das im 1. Mose 4, 8 ein ganz interessantes Beispiel. 8 und 7, he? Das ist nicht bestimmt. Da bei der Versnummer ist auch 6 und 7, he? Nicht. Wieso schreibe ich den 8 her? Das ist interessant. Irgendetwas stimmt da nicht, ist egal. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Das ist die Geschichte, wo Kain und Abel ein Opfer gebracht haben zu Gott und Gott hat das Opfer vom Abel wohlgefällig angeschaut, das vom Kain hat er abgelehnt. Und jetzt ist er so richtig hässig geworden. Ja, das kennen wir, glaube ich, auch, so Kinder, die hässig werden. Hey. So hinschauen. Eben, Blick senken und jetzt in dieser Gehässigkeit, in diesem Zorn, da kommen jetzt ganz schreckliche, negative Gedanken. Warte noch mal, du Kieb. Dir zahle ich es zurück, musst nicht meinen. Und jetzt reagiert Gott hier als Vater. Wie reagiert Gott auf die missgelaunte Verstimmung von Kain? Er spricht ihn als erstes darauf an. Das ist wichtig. Dass man einfach nicht sagt, ja, das weht sich dann schon wieder. Ja, das ist jetzt einfach so ein bisschen im ersten Moment. Das ist er ein bisschen hässig. Jetzt lassen wir es ein bisschen verrauchen. Dann kommt er schon wieder oben runter. Nein, Gott spricht den Kain an und sagt, warum senkst du deinen Blick? Er spricht ihn auf das Motiv an. Was ist die Ursache, dass du so hässig bist jetzt? Und nachher sagt er ihm, ist nicht so, wenn du fromm bist, also heisst, wenn du ein gottgefälliges Leben lebst, dann könntest du deinen Blick erheben. Dann müsstest du nicht so trötzeln und hässeln. Ist aber nicht so, Achtung, jetzt kommt die Konsequenz, dann lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Also jetzt kommt Gott und zeigt ihm die Wahlfreiheit noch einmal. Schau, also, jetzt Karin, jetzt hast du noch zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst jetzt deiner Gehässigkeit und deinem Neid deinem Bruder gegenüber, deinem Zorn und deinem Hass Raum und dann herrscht das nachher über dich. Die Sünde herrscht über dich. Das ist die Konsequenz. Die steht vor der Tür, die lauert. Und die hat das Verlangen nach dir, die Sünde. In der Einheitsübersetzung heißt es dort sogar, der Dämon der Sünde lauert vor der Tür und er hat Verlangen nach dir, der will dich beherrschen, der Dämon. Und jetzt kommt aber das, was Gott eigentlich will, du aber herrsche über sie. Du aber herrsche über diesen Dämon. Du aber sollst über das können regieren. Und jetzt kommen wir zurück zum ersten Bereich, den wir hatten, Selbstkontrollen oder eben Selbstverantwortung, wo es darum geht, ich muss für mein Leben Verantwortung nehmen. Das ist genau das, was Gott hier dem Kain sagt, du bist für dein Leben verantwortlich und ich habe einen Plan im Fall. Dass dir jetzt passiert ist, ist gar nicht Zufall, sondern ich habe einen Plan mit deinem Leben, dass du lernst über deinen Ärger, über deinen Zorn, über dein Verrücktsein, über dein Ausrasten zu regieren. Und nicht dem Raum gehst und aufgrund von dem reagierst. Du kannst das. Ich ermächtige dich dazu. Das ist deine Entscheidung. Und trotz allen pädagogischen, göttlichen pädagogischen Interventionen, was ist hier das Ergebnis? Hat er gehört auf das, was Gott gesagt hat? Er hat nicht gehört. Er hat seine Brüder umgebracht. Und es hat Konsequenzen gehabt. Das ist wieder das gleiche Spiel. Spürt ihr das? Gott lässt ihn da nicht einfach reinlaufen, sondern Gott gibt ihm eigentlich, zeigt ihm den Weg auf. Zeigt ihm klar Konsequenzen auf. Und Gott schützt ihn ja nachher sogar. Er sagt, schau, kein, weil du das gemacht hast, musst du jetzt das Land und die Familie verlassen. Du kannst nicht mehr hier leben. Das ist die Konsequenz. Aber ich versichle dich, dass niemand dir etwas darfst, Böses tun. Auch da ist wieder die Gnade von Gott, die Liebe von Gott, die bleibt. Wie würden wir jetzt da reagieren, wenn jetzt mit Kontrolle, wie würden wir da reagieren? Gott, kontrollierender Gott wäre. Kein, was fällt dir ein, so neidisch zu sein auf die Brüder? Jetzt hör endlich auf mit dem! Du musst die Brüder lieben und ehren und achten. Ja, dann würde ich vielleicht im Moment so schon zurückschrecken. Ihr seht, die beiden Prinzipien, das wäre Kontrolle, wo sofort auf Neidisch zu sein, Wahlfreiheit ist gegenüber ernst nehmen, auf Befindlichkeit ansprechen, ermächtigen, eine gute Entscheidung zu treffen, das wäre alles da aufgeschrieben gewesen, und Konsequenzen aufzeigen. Sind wir jetzt fertig? Und das ist das Training zur Selbstkontrolle. Und da seid ihr alle ganz herzlich eingeladen zu diesem Training. Jetzt ist es fertig, ja. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir kurz innehalten und beten. Und ihr merkt jetzt vielleicht, wenn ihr das hier alles hört, du bist beides, gell? Täter und Opfer geworden schon. In diesem Spiel von diesen Machtkämpfen. Du bist selber Opfer geworden von Kontrolle und das fühlt sich nicht toll an. Du hast rebelliert oder hast einfach halt gemacht, weil man ja muss, einen Frieden zu lieb. Aber eigentlich hast du da innen etwas zugetan in deinem Herz und ist etwas an Beziehung gestorben. Zu Autoritätspersonen. Und das andere, wo du merkst, auch dort, wo ich Verantwortung habe für andere und für anderes, kontrolliere ich eigentlich oder bin ich so wie ein Vater, wie Gott ist, wo Freiheit gibt, wo Wahlfreiheit gibt, wo ein Trainer ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Frage Gott hergeben und uns entscheiden, wir wollen nicht in der Rebellion und in der Verletztheit bleiben. Wir geben das ab. Wir sagen Gott, du bist aber nicht so zu mir. Und B, wenn wir selber die Kontrollmechanismen haben angewendet, wir entscheiden uns, wir machen das jetzt nicht mehr so. Und wir bitten die um Vergebung, wo wir es haben angewendet, und wir entscheiden uns, in unsere Schule von Gott einzuschreiben, dass wir das auch so machen wollen, wie er das macht. Im Wissen darum, dass wir ganz manchmal noch werden versagen, die Muster, das tut manchmal so, da bleibt man sich nicht noch lange, oder? Das tut einfach manchmal, gerade so aus der Emotion aus, bei mir ist das so. Und erst im Nachhinein denke ich mir, nein, du, was machst du? Warum fahrst du so drin? Und Vater, wir wollen einfach dir jetzt das bringen. Und mein Endwunsch ist jetzt wirklich, dass hier jedes, was so unter Kontrolle leidet, gelitten hat und immer noch leidet, Heilung darf erfahren. Von Schmerz, von Ablehnung, von Beziehungsverlust, vom Gefühl, ich werde nur gebraucht, ich muss nur funktionieren, aber für mich interessiert sich eigentlich gar niemand. Wir bringen dir den Schmerz, Jesus. Wir bringen dir die Verletzung. Und ich bitte, dass du hier heilend eingreifst jetzt. Jedes einzelne Mensch. Egal, ob das aus der Kindheit ist, oder ob das aus der Vergangenheit ist, oder ob das jetzt immer noch so ist. Und wir entscheiden uns, diesen Menschen, die uns kontrolliert haben, zu vergeben. Oder die probiert haben, uns zu kontrollieren, zu vergeben. Wir entlösen aus jeder Anklage. Genau. Und da, wo ich selber solche Muster übernommen habe, weil ich es nicht anders gewusst und gekannt habe, da bitte ich dich, Jesus, jetzt um Vergebung. Wo ich andere habe probiert zu kontrollieren, wo es um meine Bequemlichkeit ist gegangen, um mein Frieden ist gegangen, um die Art, wie ich es jetzt möchte haben, dass es so sein. Und ich Menschen mit dem eingegangen habe, in ein Korsett angelegt habe, aus einem Unbewusst von mir weggestoßen habe. Ich bitte dich, Jesus, um Vergebung. Dass du mich reinigen tust mit deinem Blut und dass du mir hilfst, Freiheit zu geben. Und Vater, was wir wirklich brauchen, dringend brauchen, ist eine Offenbarung, wie du bist. Dass du nicht ein Gott bist, der uns kontrolliert. Und wo wir einfach nach Schema F müssen funktionieren und dann bist du zufrieden. Sondern dass du Gott bist, der nur eine Sehnsucht hat, dass du Beziehung mit uns hast. Und da, wo wir Wahlfreiheit haben und mit Konsequenzen, müssen wir leiden. Zum Teil über Sachen, wo wir einfach falsche Entscheidungen getroffen haben. Da wollen wir nicht, auch nicht dir die Schuld geben. Nicht die anklagen, sondern sagen, da bin ich selber die Schuld und da geht die jetzt durch. Und hilf uns, dass wir von diesen Mustern befreit werden können, die wir selber in Kontrolle haben angeübt und angewendet und Menschen verletzt haben, Menschen eingesperrt haben, unfrei gemacht haben, aus von uns weggestoßen haben, unbewusst. Vergib uns das und lehre uns wirklich, ein Herz zu haben, wie du es hast, Vater. Das Vertrauen, das in deiner Liebe ist. Das Einzige, was dir Halt gibt, Vater, für uns Menschen, ist, dass du einfach eine unendliche, eine bedingungslose Liebe für uns hast. Und darum lässt du uns die Freiheit im Risiko, dass wir dir davonlaufen. Aber deine Liebe ist so stark, dass du an deine Liebe glaubst. Und deine Freiheit ist so stark, dass du glaubst, dass die zurückkommen. Weil sie die Liebe und die Freiheit letztendlich schätzen und nie einen anderen werden überkommen auf dieser Erde. Alle sogenannten vermeintlichen Freiheiten, die losgelöst sind von Gott, werden nur in neue Versklavungen und neue Gefangenschaften und Abhängigkeiten führen. Und du weißt das, Vater. Du rufst du immer wieder in die Freiheit und in die Liebe zurück. Und wir wollen auch Menschen werden, die so erziehen, die so umgehen mit diesem Mandat, das du uns anvertraut hast. Immer mit dem Risiko, dass die Leute, die du uns anvertraut hast, dass die versagen. Und dass das nachher nicht der Weltuntergang ist, sondern dass es einfach weitergeht. Du hilf uns, dass wir so echte Wahlmöglichkeiten, Konsequenzen aufzeigen können. Auch für die Eltern bitte jetzt, das für die Kinder, dass wir spüren und merken, wenn und wie kann ich das machen, dass das hilfreich ist. Da brauchen wir echt deine Hilfe, Vater. Und die Heilige Geist. Amen. Gut. Jetzt ist vielleicht gleich die Frage, wir haben es zwar gesehen, hat er noch ein Lied, das noch so einigermaßen, dass wir gleich irgendwo noch so Gott unser Herz bringen können.